Next dürfen mal die Kinder nach vorne kommen. Meine Güte, ihr seid heute aber viele. Also gut, eine kurze Geschichte habe ich für euch. Also, je nachdem, wie gut das Gedächtnis der Anwesenden hier im Saal ist, dürfte die Geschichte bei einigen bekannt sein oder bei den meisten. Aber ich glaube, ich noch zu klein oder zu jung. Kennt ihr den Psalm 23? Das deute ich jetzt mal als nein. Okay. Kennt ihr den Bastian? Nee, den könnt ihr auch gar nicht kennen. Den Bastian, von dem ich rede, den könnt ihr nicht kennen. Das ist nämlich schon ziemlich lang her, dass der gelebt hat. Da gab es eure Urgroßeltern, glaube ich, noch gar nicht. Und der Bastian hat in den Alpen gewohnt. Kennt ihr die Alpen? Also wir sind zumindest schon mal durchgefahren. Das sind ziemlich hohe Berge. Da, wo die Heidi auch gewohnt hat. Nur die Heidi war in der Schweiz und der Bastian war, glaube ich, in Österreich. Und den hat es wirklich gegeben. Und der Bastian, der war nicht ganz so schlau. Der konnte sich einfach nichts merken. Aber der Bastian war ein lieber Junge. Es war ein hilfsbereiter, netter, kleiner Junge. Aber merken konnte sich leider gar nichts. Und der Pfarrer in dem Dorf mochte den Bastian auch ziemlich gern. Und der hat sich öfters mal um den Bastian gekümmert und wollte ihm auch so ein bisschen was über Gott beibringen. Aber der Bastian konnte sich einfach nichts merken. Die einfachsten Geschichten, die ihr kennt aus der Sabbatschule, konnte sich der Bastian gar nicht merken. Aber dann hat sich der Pfarrer gedacht, Mensch, also der Psalm 23, der ist aber ganz wichtig. Den müsste sich der Bastian wenigstens merken können. Im Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist mal so der Anfang. Und den wollte der Pfarrer dem Bastian gern beibringen. Und der Bastian hat sich nichts gemerkt. Und dann hat der Pfarrer gesagt, pass mal auf, Bastian, das ist die Hand. Und dann merkst du dir, der Herr ist mein Hirte. Das sind die ersten 5 Worte von dem Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Und das hat der Pfarrer mit dem Bastian immer wieder geübt. Und irgendwann schien es dann auch so, dass der Bastian sich das merken konnte. Der Herr ist mein Hirte. Nun gut. Irgendwann hat er sich... Okay, kannst du es schon? Gut. Der Herr ist mein Hirte. Jason? Der Herr ist mein Hirte, war nicht gut. Okay. Also, der Bastian hat sich das jetzt gemerkt. Der Bastian musste aber tatsächlich, obwohl er noch recht jung und klein war, immer mal arbeiten. Der musste die Schafe hüten, wie der Peter bei der Heidi. Und da ist er dann auch mit den Schafen auf die Berge, auf die Alm und hat die dann abends wieder runtergetrieben. Und einmal war er dann da oben mit seiner Herde. Und dann ist ein Schneesturm losgebrochen. Das kann manchmal in den Bergen ganz schnell und überraschend kommen. Und damals gab es auch noch keinen Wetterbericht. Und dann hat es da plötzlich geschneit wie wild und es ist sehr kalt geworden. Und die Leute im Dorf haben sich natürlich Sorgen gemacht. Die wussten, der Bastian ist da oben jetzt und da ist der Schneesturm. Aber sie konnten während des Sturms nicht los. Sie hätten sich nur verlaufen und hätten ihn nicht finden können. Und als der Schneesturm dann vorbei war, sind sie los und haben den Bastian gesucht. Das ganze Dorf ist los. Der Pfarrer war auch dabei. Und da haben sie den Bastian gefunden irgendwann. Aber er hat nicht mehr gelebt. Er war erfroren. Er lag da unter dem Schnee, zugeschneit, begraben. Aber der Pfarrer hat dann was gesehen. Der Bastian hat seinen Ringfinger festgehalten. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Der Herr ist mein Hirte. Bastians Hirte. Das wusste der Bastian. Das hat er nicht vergessen. Da ist was ganz Schlimmes mit dem Bastian passiert. Aber er hat Jesus niemals losgelassen. Bis zum Ende hat er Jesus festgehalten und hat auf ihn vertraut. Und das ist ganz wichtig. Das dürft ihr auch niemals vergessen. Ihr müsst immer an Jesus festhalten. Und merkt euch das. Der Herr ist mein Hirte. Also, wenn ihr mal in eine schlechte Situation kommt, irgendwas Blödes, Gefährliches, ich weiß nicht, das müsst ihr euch merken. Der Herr ist mein Hirte. Niemals vergessen. Und wenn ihr mir in 2 Wochen den Psalm 23 auswendig aufsagen könnt, kriegt ihr 5 Euro von mir. Okay? Gut, dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen. Den Ansporn habe ich mit Psalm 91 schon mal gegeben, hat hier nicht funktioniert. In Würzburg war jemand dabei. Also der Psalm 23 ist ja sowas ziemlich Grundsätzliches. Ich denke, fast alle in dem Raum können den Psalm 23 auswendig. Also wirklich so die Basis, Psalm 23. Aber sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Er ist wirklich unser Hirte. Das dürfen wir niemals vergessen. Und ich denke, wir wissen auch, dass wir uns in unserem Leben immer wieder mit grundsätzlichen Dingen, mit der Basis beschäftigen müssen. Da müssen Dinge, die wir vor Jahren gelernt haben, wiederholt werden. Ich kann nicht immer nur neue Sachen obendrauf packen. Immer Neues obendrauf. Dann wird nämlich irgendwann das Fundament unten drunter zerbrechen. Das hält es dann nicht mehr. Das ist dann nicht mehr belastbar. Und das ist eine Tatsache, die ihr wahrscheinlich aus vielen Lebensbereichen kennt, dass ich auch die Grundlagen am Leben erhalten muss. Das ist beispielsweise ja auch im Berufsleben so. Auf meiner Arbeit mache ich viele administrative Dinge, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, dass ich Krankenpfleger bin. Viele dieser Dinge mache ich einfach regelmäßig, die sind mir in Fleisch und Blut übergegangen. Aber es gibt auch Dinge, die eigentlich Teil meiner Ausbildung waren, die ich aber seit 20 Jahren nicht mehr gemacht habe. Was weiß ich, die Versorgung von der Trachealkanüle. Da habe ich seit 20 Jahren nichts mit zu tun gehabt. Wenn ich da jetzt ran müsste, müsste ich erst einmal nachfragen, wie funktioniert denn das jetzt? Was muss ich da jetzt machen? Was muss ich beachten? Kann ich nicht mehr. Keine Routine. Ist rum. Bin ich überfordert. Würde ich auf die Idee kommen, ich wechsle wieder in die Anästhesie. War so mein erster Arbeitsplatz nach der Ausbildung. War damals sehr interessant, habe ich auch viel gelernt und alles wieder vergessen. Müsste ich wieder bei Null anfangen. Keine Routine mehr. Auf Arbeit ist es so, dass wir alle 2 Jahre eine Schulung machen müssen zu lebensrettenden Maßnahmen. Früher war es mal jährlich, jetzt nur noch 2-jährlich. Da müssen wir dann wirklich mal so die Puppe reanimieren und auch beatmen mit einem Ambobeutel. Dass ich das jetzt aber schon zigmal gemacht habe und dass ich das auch schon im realen Leben an echten Menschen gemacht habe, spielt keine Rolle. Alle 2 Jahre muss ich ran. Einmal im Jahr müssen wir eine Brandschutzunterweisung haben. Da dürfen wir dann auch so mit Feuerlöscher ein bisschen spielen und löschen. Die Sophia Klein ist ja jetzt im Schloss. Die lernt jetzt auch Krankenschwester oder Pflegefachfrau heißt es jetzt. Habe ich neulich zugeguckt, wie sie das gemacht hat. Ich habe mich gedrückt, aber das habe ich auch schon in echt gemacht. Spielt keine Rolle, dass ich das schon zigmal gemacht habe, dass ich da schon zigmal dabei war. Aber es ist gut, dass wir das machen. Denn man hat da keine Routine. So oft reanimiere ich keinen, Gott sei Dank. es ist gut, solche Sachen zu wiederholen, die wirklich wichtig sind, die Grundlagen sind. Und das ist auch sicherlich bei Sportlern so. Wenn ich an einen Profifußballspieler aus der ersten Bundesliga denke, habe mit Fußball nichts am Hut, kenne mich da eigentlich nicht aus, aber ich vermute mal stark, der muss auch die Grundlagen wiederholen und trainieren. Ich denke mal, der muss auch regelmäßig Konditionstraining machen, denn sonst kann der vielleicht am Ende immer noch super toll schießen und trifft auf das Tor, nur schafft das nicht mehr über den Platz zu rennen, weil er keine Luft mehr hat. Also der muss sich auch mit den Grundlagen befassen. Und so ist das natürlich auch in der Schule. Die Kinder müssen das einmal eins rauf und runter lernen und üben. Bisschen später dann den Dreisatz, bis es zu den Ohren rauskommt. Aber das muss man wirklich können, das muss man beherrschen. Es nützt nichts, wenn ich dann irgendwas immer oben drauf pack in der Schule. Ich kann aber das einmal eins nicht. Unser Fundament muss erhalten bleiben. Das muss gestärkt werden. So mühsam das auch manchmal sein mag. Und solche Grundsätzlichkeiten, solche Fundamente gibt es natürlich auch in unserem Glaubensleben. Da ist es nicht damit abgetan, ja, das hat mir schon mal jemand erzählt, ja, ich habe Bibelstunden zu den Glaubenspunkten gekriegt, alles schon, kenne ich alles schon. Nee, da müssen wir auch immer wieder ran. Das müssen wir auch immer wieder betrachten. Wir müssen die Grundlagen wiederholen. Wir müssen die Grundlagen verstehen. Und manchmal verstehen wir die nach ein paar Jahren auch ein bisschen anders als damals zu den Bibelstunden. Wir müssen die Sachen auch manchmal von einem anderen Blickwinkel einfach nochmal betrachten. Dann wird das ganze Paket vielleicht noch etwas größer, komplexer. Die beste Möglichkeit, die Basis da zu wiederholen, ist im Übrigen, jemanden anders Bibelstunden einfach zu geben. Damit, also das geht nicht, ohne dass ich mich selbst wieder mit der Thematik auseinandersetze. Aber soweit gespannt soll der Bogen heute gar nicht sein. Wir wollen das etwas enger fassen. Heute soll es uns eigentlich nur um ein Thema in der Hinsicht gehen. Ich möchte mit euch jetzt drei grundsätzliche Punkte zum Gebet betrachten. Die drei grundsätzlichen Punkte zum Gebet, die wir jetzt betrachten wollen, nein, entschuldigt, wir wollen auch noch einen Predigttext lesen, fällt mir da gerade ein. Hätte ich jetzt schier vergessen. Das ist nämlich die Basis wiederum der drei Punkte. Wir finden den Predigttext im Johannesevangelium, Kapitel 15. Auch ein sehr bekannter Text. Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 5 bis 7. Johannes 15, 5 bis 7. Und hier lesen wir. Jesus Christus spricht. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Also, das ist jetzt die Grundlage für unsere Betrachtung, das Fundament unserer Betrachtung jetzt sozusagen. Und die drei Punkte, die ich gerade schon erwähnt habe, lauten wie folgt. Der erste Punkt ist das Gebet und meine Hilflosigkeit. Der zweite Punkt heißt das Gebet und das Bleiben in Christus. Und der dritte Punkt heißt das Gebet und die gewaltige Verheißung. Also, zum ersten Punkt, das Gebet und meine Hilflosigkeit. Jesus hat hier gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bin ich euch zu laut? Kann man mich leiser regeln, wenn ich den Leuten hier zu laut bin? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist eine Aussage, die wir eigentlich gar nicht gerne hören. Wenn mir jemand sagt, ohne mich kannst du nichts, dann will ich das eigentlich nicht hören. Dann finde ich eigentlich, der hat nicht recht. Pädagogisch ist das auch zweifelhaft, wenn wir unseren Kindern vielleicht sagen, du kannst nichts, weil du zu doof bist. Das sollten wir vielleicht lassen. Das könnte Schäden hinterlassen. Und auch wenn ich denke, ich habe alles im Griff, und ich habe zugegebenermaßen diese Neigung zu denken, dass ich alles im Griff habe, insbesondere vielleicht auf der Arbeit. Wenn ich denke, ich bin der Herr über mein Leben, alles läuft so, wie ich es geplant habe, in meiner Familie bezüglich meiner Gesundheit, wie gesagt, auf der Arbeit und hier in der Gemeinde, wo auch immer. Tatsache ist aber, meine Lieben, es bedarf nur einer Kleinigkeit und ich habe nichts mehr im Griff. Dann ist es vorbei. Dann bin ich nämlich plötzlich auf Hilfe angewiesen. Das habe ich auch am eigenen Leib schon erfahren. Vor einigen Jahren habe ich mir die rechte Hand verletzt. Ich war ganz froh, dass meine Frau in der Nähe war, dass sie erstmal einen Druckverband drauf gemacht hat, dass sie den Rettungsdienst dann gerufen hat. Dass die Ärzte wussten, wie sie die Sehnen wieder zusammenflicken, dass sie mich dann operiert haben. Ich war dann auch ganz froh, als mir die Pflegekräfte am nächsten Morgen die Brötchen aufgeschnitten haben. Also erstmal haben sie mir das Tablett nur hingestellt im Krankenhaus. Das war schön. Meine rechte Hand war in der Gipsschiene. Ich habe dann mal gebeten, könnt ihr bitte. Ich war auf Hilfe angewiesen. Und diese Schiene musste ich dann 6 Wochen lang tragen. Bisschen komische Haltung, die Hand war so nach hinten geknickt, damit die Sehnen nicht wieder reißen. Ich konnte kein Auto fahren. Die Kerstin musste mich zur Krankengymnastik fahren, die Kerstin musste mich zu den Ärzten fahren. Konnte ich alles nicht, konnte kein Auto fahren, habe kein Automatikauto. Duschen war auch schlecht, ich bin Rechtshänder. Habe ich auch meine Frau gebraucht. Ich war auf Hilfe abgewiesen. Und ich war mir in dem Moment meiner Hilflosigkeit bewusst. Ich bin abhängig von Gott und in dem Fall war ich abhängig von meiner Frau. Und das macht uns die Bibel eigentlich auch sehr deutlich. Wir sind abhängig von Gott in jeder Millisekunde unseres Lebens. Wenn Gott den Lebensodem von mir zurückzieht, dann ist es aus. Auch wenn ich mir vielleicht einbilde, dass ich lebe, weil das biologisch so vorgesehen wäre, weil sich meine Eltern nun mal getroffen haben. Ja, das hat Gott so eingerichtet, natürlich, keine Frage. Aber ich lebe nicht aus mir selbst heraus. Ich lebe einzig und allein, weil Gott mir das Leben eingehaucht hat. Und wenn er die Entscheidung trifft, dass es genug ist, wenn er seinen Lebensodem von mir zurückzieht, dann ist es aus mit mir. Dann ist fertig. Ich kann das Ganze natürlich beschleunigen aufgrund meiner Lebensweise, aber grundsätzlich liegt es in Gottes Hand. Ich bin von Gott abhängig. In jedem Augenblick meines Lebens. Und im Psalm 127 in den Versen 1 und 2 wird das auch schön oder wird das auch sehr deutlich ausgedrückt. Hier lesen wir, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Ohne Gott können wir nichts tun. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens, sei es in der Familie, sei es auf der Arbeit und natürlich und insbesondere auch hier in der Gemeinde. Wir können die tollste Evangelisation abhalten. Wenn Gott nicht dabei ist, wird es erfolglos sein. Dann werden wir niemanden erreichen. Im Buch Sieg der Liebe heißt es auf Seite 655, die Verkündigung von Gottes Wort wird ohne die beständige Gegenwart und Hilfe des Heiligen Geistes erfolglos sein. Also, entweder Gott ist dabei und unterstützt es, oder es ist erfolglos. Vielleicht handeln wir oft nach dem Motto, ich mache jetzt mal 90% der Arbeit und dann bete ich noch so ein bisschen als Sahnetüpfelchen obendrauf. So die letzten 10%, ein bisschen gebetet. Damit Gott seinen Segen dann auch dazu gibt. Damit das Ganze dann auch gelingt. Aber das ist der falsche Weg. Das Gebet muss die Grundlage sein. Das Gebet muss die Grundlage unseres Planens und unseres Handelns sein. Luther hat gesagt, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Er hat nicht Abstriche beim Gebet zugunsten der praktischen Arbeit gemacht. Nein, erst das Gebet und dann hat er gearbeitet. Corrie ten Boom hat gesagt, für den Christen ist das Gebet entweder Lenkrad oder Ersatzreifen. Was ist das Gebet für mich? Ist es mein Steuer? Ist es mein Lenkrad? Oder ist es nur so, naja, wenn ich mal einen Platten habe, das Ersatzrad? Ist uns klar, dass das Gebet unser Lenkrad sein muss? Auch und besonders hier in der Gemeinde. Gebet unterstützt nicht die Arbeit des Reiches Gottes. Das brauchen wir uns nicht einzubilden. Es unterstützt nicht die Arbeit. Ich möchte behaupten, Gebet ist das Reich Gottes. Zumindest zu einem großen Teil. Gebet ist Reich Gottes, nicht Unterstützung des Reiches Gottes. Da läuft was falsch, wenn wir das meinen. Wir denken, wir hätten die Dinge alle im Griff. Aber in Wirklichkeit sind wir ohne Gebet hilflos. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum es in Offenbarung 3, Vers 17 über Laodicea heißt, du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Wir denken, wir haben alles. Und ja, ich bin auch überzeugt, dass wir bezüglich der Lehre mehr haben und richtiger liegen als alle anderen Kirchen. Das ist meine feste Überzeugung. Aber ist Theorie alles? Das ist eine ganz wichtige Frage. Genauso wichtig wie die Theorie ist auch die Praxis, meine Lieben. Wenn ich die theoretische Führerscheinprüfung abgelegt habe und auch bestanden, heißt das noch lange nicht, dass ich Auto fahren könnte. Vielleicht habe ich noch nicht mal eine Fahrstunde gehabt. Praktisch. Habe ich eine wirkliche Beziehung zu meinem Herrn und Erlöser? Oder kann ich alles nur erklären, was in Offenbarung 13 und Daniel 7 steht? Kann Ihnen das vielleicht um die Ohren hauen, mein Gegenüber? Versteht mich nicht falsch. Offenbarung 13 ist wichtig zu verstehen und Daniel 7. Darum geht's mir gar nicht. Aber ist das alles, wenn ich das nur erklären kann? Oder braucht's auch noch was Praktisches? Liebe ich Jesus wirklich? Jede Beziehung lebt von Kommunikation. Und wenn ich keine Kommunikation pflege, mit anderen Worten nicht bete, dann habe ich keine Beziehung. Dann bin ich nur Theoretiker. Dann bin ich genauso wie die Pharisäer zur Zeit Jesu. Die haben auch alles genauer und besser gewusst als alle anderen. Aber sie hatten keine Beziehung zu Gott. Sie waren nicht da. Die haben auch gebetet. Ja, die haben sich hingestellt und fromme Reden geschwungen. Aber Beziehung hatten sie nicht. Und sie haben am Ende ihren Beitrag geleistet, Christus ans Kreuz zu nageln. Die waren damit vorn dran. Die haben dafür gesorgt. Und wenn wir glauben, wir können ohne Gebet bestehen, wir könnten aus eigener Kraft Sünden überwinden, dem muss ich aus eigener Erfahrung sagen, du betrügst dich selbst. Wach auf. Bonhoeffer hat gesagt, das Gebet ist das Herz christlichen Lebens. Also das Zentrum. Wenn wir in diese Welt schauen, stellen wir fest, wir kommen nicht klar ohne Gott in dieser Welt. Das funktioniert nicht. Ja, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sah es mal ganz gut aus in dieser Welt. Da sind die Nationen so ein bisschen aufeinander zugegangen. Da wurde auch dem einen oder anderen so ein bisschen mehr an Freiheit zugestanden. Aber was geschieht in den letzten Jahren auf dieser Welt? Auf der einen Seite muss man zugestehen, ja, die Nationen oder die Regierungen waren im Kampf gegen Corona ziemlich geeint. Muss man feststellen. Allerdings so ein bisschen auf Kosten der Freiheit des Einzelnen. Aber da kann man unterschiedlicher Meinung auch dazu sein. Das will ich auch gar nicht vertiefen. Aber der Fakt ist, die Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinden hat es überhaupt nicht geeint. Ganz im Gegenteil. Geredet und gestritten haben wir in der Zeit viel. Aber wie oft haben wir darüber wirklich gebetet? Jetzt haben wir so einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Das kennen wir. Das gab es früher schon. Nichts Neues unter der Sonne. Früher hat der Westen gegen den Osten gekämpft. In Afghanistan und in Vietnam und in Korea. Und jetzt muss halt mal die Ukraine herhalten. Nichts Neues unter der Sonne. Die Weltwirtschaft scheint am Abgrund zu stehen. Nichts ist wirklich besser geworden in den letzten 500 oder 2000 Jahren auf dieser Erde. Wir sind immer noch genauso auf Gott angewiesen. Und was anderes brauchen wir uns da nicht einzubilden. Und wir brauchen die ständige Verbindung, die ständige Kommunikation mit unserem Erlöser. Und am Rande bemerkt, Kommunikation ist auch nichts Einseitiges. Nicht nur wir reden, auch Gott redet, wenn wir hinhören. Nicht die, die die großen Reden schwingen, sind diejenigen, die was erreichen. Nein, die, die praktisch arbeiten. Die, die beten, sind die eigentliche Macht. Und das müssen wir uns bewusst machen. Wohl dem, der bis zum Ende als Rebe am Weinstock Jesus Christus geblieben ist. Wer nicht an dem Weinstock bleibt, an Jesus Christus, der wird ins Feuer geworfen. Diese Verbindung zum Weinstock ist im menschlichen Leben nicht nur Theorie. Das kann nicht nur Theorie sein. Ich kann Theorien lesen, wie ich meine Kinder zu erziehen habe, noch und nöcher. Und die mögen vielleicht sogar richtig sein, diese Theorien. Aber wenn ich nicht anfange, praktisch danach zu arbeiten, nützt mir die beste Theorie nichts. Die brauche ich dann nicht. Die ist überflüssig. Und ohne Jesus, ohne Gebet, sind wir absolut hilflos. Zum zweiten Punkt. Das Gebet und das Bleiben in Jesus. Ich lese den Predigttext nochmal. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. In diesen drei Versen spricht Jesus viermal vom Bleiben. Jesus appelliert hier inständig, dass wir in ihm und an ihm bleiben. Und wenn wir an ihm und in ihm bleiben, dann ist uns in unserer Hilflosigkeit geholfen. Wie bleiben wir nun in Christus? Winston Churchill hat gesagt oder soll gesagt haben, wir haben alle Dinge in den Griff bekommen, mit einer Ausnahme. Wisst ihr es? Den Menschen. Wir haben alle Dinge in den Griff bekommen, mit einer Ausnahme, den Menschen. Meine Lieben, ich glaube, mit dieser Aussage hat er vollkommen recht. Keiner von uns hat einen anderen Menschen im Griff. Und sollte jetzt hier jemand im Raum sein und sagen, ich habe einen anderen Menschen im Griff, dann möchte ich dir anraten, dass du die Beziehung überdenkst. Weil dann stimmt was nicht. Das funktioniert nur mit Druck und Zwang. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft haben wir uns selbst im Griff oder eben nicht im Griff? Wie oft rechtfertigen wir unseren Ausbruch, unsere Übertreibung, unsere Meinung damit, dass wir einfach Recht haben oder dass uns der Heilige Geist uns das eingegeben hat? Ich glaube, der Heilige Geist gibt uns schon Wahrheiten ein. Aber die Frage ist, wie kommuniziere ich das dann meinem Gegenüber? Im Buch Bilder vom Reiche Gottes heißt es, sich zu Glaubenslehren zu bekennen oder aber die Wahrheit ins Herz aufgenommen zu haben, sind zwei grundverschiedene Dinge. Die bloße Kenntnis der Wahrheit genügt nicht. Wir können sie besitzen, ohne dass sich die Hauptrichtung unserer Gedanken ändert. Das Herz muss bekehrt und geheiligt sein. Wahre Gehorsam kommt von innen. Mit anderen Worten und um es nicht zu lang zu machen, bevor ich in Jesus bleiben kann und er in mir, muss ich mich Jesus hingeben. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es folgt natürlich die Frage, was bedeutet es, sich Gott hinzugeben? In dem Heft In Jesus bleiben vom Helmut Haubal sind noch zwei Exemplare draußen, habe ich gesehen, das sind die grünen. Heißt es auf Seite 27, Hingabe bedeutet, sich Gott ganz anzuvertrauen, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Es bedeutet, dass ich ihm mein Leben als Opfer übergebe. Nicht wie die alttestamentlichen Opfer, die verbrannt wurden, sondern als ein lebendiges Opfer, das ab dem Zeitpunkt der Hingabe für ihn lebt. Auf Seite 28 heißt es dann, wir sollten etwas sehr Wesentliches nicht übersehen. Hingabe ist keine einseitige Angelegenheit. Jesus hat sich zuerst gegeben. Er hat alles gegeben, was Gott geben kann. Und er lädt uns ein, alles zu geben, was der Mensch geben kann. Es geht um alles für alles. Bleibt in mir und ich in euch. Das ist eine wunderbare Einladung unseres Schöpfers. Aber es ist gleichzeitig auch ein Gebot. Bleibt in mir. Er lädt uns ein, aber er fordert uns auch klar dazu auf. Der Punkt ist, das ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass ich einmal sage, ich will in Jesus bleiben und dann ist gut. Es bedarf des ständigen Dranbleibens. Jeden Tag aufs Neue. Wir müssen daran ein starkes Interesse haben, ein Verlangen danach. Es geht um etwas, das ich dringend brauche. Wie die Jünger nach Jesu Himmelfahrt. Sie waren einmütig im Gebet beieinander und baten um den Heiligen Geist. Sie waren darauf erpicht, sie wollten es. Und das müssen auch wir. Das Wort Gottes macht das auch deutlich. David schreibt im Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Das muss unser Verlangen sein. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 9, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Also wir müssen aktiv sein. Wir müssen darum bitten. Wir müssen es suchen. Wir müssen anklopfen. Weiter sagt Jesus in den Versen 10 bis 13, kennt ihr alle. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wenn ich nicht anklopfe, macht mir keiner auf. Bleibt die Tür zu. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gebt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wir müssen ihn bitten, dann werden wir ihn bekommen. Wir können Christus darum bitten, wir sollten ihn darum bitten, in ihm zu bleiben und er in uns. Beziehungsweise, dass wir erstmal dahin gelangen überhaupt. Aber wir müssen es nicht. Er zwingt uns nicht. Wir müssen ihn nicht darum bitten, dass er in uns lebt, dass er in uns Gestalt annimmt. Wir können trotzdem jeden Sabbat in die Gemeinde gehen. Wir können trotzdem jeden Monat unseren Zehnten geben. Aber wir müssen Jesus nicht bitten. Das heißt dann aber auch, dass Christus nicht in uns ist oder in mir. Und ich in ihm. Und Christus wird uns niemals zu irgendwas zwingen. Er wird uns auch niemals zwangsbeglücken. Wenn wir es aber von Herzen wollen, dann wird er es uns schenken. im Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 1, heißt es auf Seite 406, wenn Gottes Kinder im Geist eins sind, wird jeder Pharisäismus und alle Selbstgerechtigkeit aus ihren Herzen entfernt werden. Jedes einzelne Glied am Leib Jesu wird dann das Bild Christi tragen. Und ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, in Christus zu bleiben. In Kolosser 1, Vers 27 heißt es, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, das ist doch unsere Hoffnung und die damit einhergehende Herrlichkeit. Deshalb muss es unser Verlangen sein, wie Paulus in Galater 2,20 schreibt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ist das unser Verlangen? In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Sind wir in Christus? Sind wir eine neue Kreatur? Also, wie lebt Christus jetzt in uns? Laut Epheser Kapitel 3, Vers 16b und 17a, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Also, mein Glaube und der Heilige Geist, dann wohnt Christus in mir. Durch den Heiligen Geist. Und das Gebet ist die Grundvoraussetzung dafür. Ich muss das Verlangen haben, dass Christus in mir lebt. Und das muss ich auch kommunizieren. Und dann wird er in mir leben und Raum nehmen. Ohne Gebet ist das alles nur bloße Theorie. Dann wird Christus niemals in mir wohnen. Aber mit Gebet wird es Realität. Also, wir müssen an und in Jesus bleiben. Und dann werden wir auch die gewaltige Verheißung erleben, die uns versprochen ist, beziehungsweise die Verheißungen, die uns versprochen sind. Und damit kommen wir jetzt auch zum dritten und letzten Punkt. Das Gebet und die gewaltige Verheißung. Ich wiederhole nochmal den Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Es wird euch widerfahren. Das steht nicht, es könnte euch vielleicht passieren. Das steht, es wird euch widerfahren. Wenn ihr in mir bleibt. Wenn wir uns unserer Hilflosigkeit bewusst sind, wenn wir in Jesus sind und er in uns, dann sagt er uns hier, können wir bitten, was wir wollen. Es wird uns widerfahren. Was für eine großartige Verheißung in Bezug auf das vollmächtige Gebet. Und da finden wir noch sehr viel mehr Stellen im Wort Gottes, wo uns das versprochen ist. Beispielsweise Jesaja 65, Vers 24. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Psalm 50, 15, kennen wir natürlich alle. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Wenn ihr glaubt. Also mit anderen Worten, wenn ihr in Jesus Christus seid, dann werdet ihr es empfangen. Noch ein letzter Text mit dieser Verheißung. 1. Johannes 5, 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Die Bibel ist voll von diesen Versprechen, dass Gott die Gebete derer erhört, die an ihm sind, die eine stete Verbindung zu ihm aufrechterhalten. Und dennoch kann es uns passieren, dass wir fallen. Passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr vielleicht Mist gemacht habt. Groben Unfug. Und ihr wisst genau, das war echt schlecht. Dann habt ihr ein schlechtes Gewissen. Und ihr kommt immer wieder zu Gott mit der gleichen Sache und bittet um Vergebung, weil ihr wisst, es war grober Unfug. Wir können uns aber sicher sein, Gott erhört die Gebete seiner Nachfolger. Das macht er, das hat er uns versprochen. Und da kann uns auch David ein Beispiel geben. Wir wissen alle, David hat mal ziemlich großen Mist gemacht. Und dann im Psalm 6, seinem ersten Bußfallen-Psalm, ist er sich dennoch sicher, dass Gott ihn erhören wird. Er sagt hier, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Trotz dem, was er da gerade getan hat, ist er sich sicher, Gott erhört ihn. Ich lese da nicht von einem Zweifel, so wie das bei mir vielleicht oft der Fall ist. Bei David ist da kein Zweifel. Trotz der Sünde. Und als er die Sünde tat, war er ganz offensichtlich von Christus getrennt. Da war die Verbindung zwischen Rebe und Weinstock so ein bisschen angeritzt, sage ich mal. Da war er nicht wirklich am Weinstock. Aber er hat die Trennung bemerkt. Noch so eine interessante Überlegung dabei. David hat es ja erstmal nicht gemerkt. Aber Gott hat seinen Propheten zu David geschickt. Und der hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Der Punkt ist, Gott geht uns immer nach. Gott möchte die Beziehung aufrechterhalten. Er kommt zu uns. Und dann ist es wieder an uns zu sagen, ja, verzeih mir. Ich möchte. Und David konnte sich der Vergebung sicher sein, so wie wir das auch sein können. Natürlich wissen wir auch, dass das Gebet kein wundersamer Wunschautomat ist, wo wir dann so ein bisschen ein Gebet reinschmeißen und dann kommt unten das Ergebnis raus, wie wir es gerne hätten. Darum geht's nicht, das wissen wir alle. Die Frage ist immer, sind wir in Christus? Und wenn wir in Christus sind, ist es auch keine Frage, was wir im Namen Jesu bitten. Das kann dann ja auch gar nicht mehr dem Willen Gottes widersprechen eigentlich. Das wäre unlogisch. Wenn nicht mehr ich, sondern Christus in mir lebt, dann muss ich das bitten, was im Namen Gottes ist. Und die gerade aufgeführten Verse machen unmissverständlich klar, alles, was wir in seinem Geist bitten, wird er ausführen. Das hat er uns ganz klar verheißen. Und wenn wir in die Bibel schauen oder in unser persönliches Leben, dann stellen wir doch fest, Gott macht alle seine Verheißungen wahr oder hat sie schon wahr gemacht. Und ich denke, hier ist niemand in dem Raum, der sagen könnte, ich hätte eine Einwände. Die Verheißung hat er nicht wahr gemacht. Oder täusche ich mich? Ja, es kann schon mal sein, dass Gott mein Gebet anders erhört, wie ich das vielleicht dachte zunächst einmal. Aber der Punkt ist, er wird es erhören, wenn ich in ihm bin. Und ich kann mich auf die Verheißung verlassen, dass er es erhören wird. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darauf können wir uns verlassen. Das waren ein paar grundsätzliche Punkte zum Gebet. Das Gebet und meine Hilflosigkeit, das Gebet und das Bleiben in Christus und das Gebet und die gewaltige Verheißung. Amen.